Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir sind im März angekommen. Oskar, hat euch denn die Sonne im Massif Central auch mittlerweile erreicht?
Ja, so langsam, zumindest am Tag. Ja, nachts ist es natürlich immer noch super kalt, 3, 1, 2 Grad. Es ist wirklich zum Weinen. Aber immerhin die 16 Grad bekommen wir so ab und zu. Und gerade wenn man dann auch trainiert mit 16 Grad, das ist dann schon angenehm. Auch wenn es natürlich anstrengend ist. Aber ja, so die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings zu erhaschen, ist wunderschön. Ich nehme an, in Berlin ist es ähnlich?
Oh, in Berlin ist es sehr, sehr warm. Ich trage seit ein paar Wochen eine Pullover und so eine, naja, es ist jetzt nicht mal, also klassisch deutsch Übergangsjacke. ist aber mittlerweile zu warm. Ist mittlerweile tatsächlich okay. Zu warm. Saß im Pullover da auf Arbeit und dachte, puh, ist schon ein wenig schwül da drin. Ja, also mal schauen.
Jetzt, wo du es ansprichst, du sitzt ja auch da heute wieder im schönen Biarritz-Trikot. Ich ab morgen dann auch in der Nähe von Biarritz zumindest, Bayonne, Cabreton-Souston. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich hatte mir sagen lassen, 20 Grad, Wassertemperatur 12 Grad. Also da kann man dann vielleicht auch schon mal ins Meer springen. Lange wird es mich wahrscheinlich nicht drin halten, aber gut. Anbaden im März, warum nicht?
Ja, da sagt man nicht nein. Wir haben ein volles Programm heute, hat ja wirklich alles gespielt. Von Top 14 über Pro D2, National D und natürlich die Frauen mit Rekorden und Negativrekorden. Naja, ich glaube, ganz so schlimm war es nicht, aber ja, dem einen oder anderen Spiel war es vielleicht nicht unbedingt sagen wir mal, sehr positiv in Erinnerung bleiben wird.
Bevor wir aber dazu kommen, haben wir ein paar Zuschauerfragen von euch mit reingenommen, die wir auch super interessant fanden. Es hat sich wieder einiges angestaut. Ich habe mich jetzt mal den Instagram-Nachrichten angenommen und eine Frage ist vielleicht wirklich interessant. Der Johnny hat uns eine liebe Nachricht geschrieben, hat gefragt, woher kommt die Annahme, dass man jedes Heimspiel gewinnen müsste? Eigentlich sind ja Faktoren wie anderes Stadion, Anreise etc. für mich als Laie eher nebensächlich. Blöd gesagt, spiele ich lieber auswärts gegen Stade Français als zu Hause gegen Bordeaux. Finde das super spannend, wenn ihr das mal näher erläutert. Und hat dann auch noch ausgerechnet, meiner Rechnung nach sind knapp 28% Auswärtssiege in dieser Saison gewesen. Vielleicht fängt mal Marc an. Wie kommt die Annahme, dass man jedes Heimspiel gewinnen müsste? So ganz aus der Tradition heraus.
Also es gibt dazu diese, das was früher eben, als ich klein war und jetzt halt auch immer noch so ein bisschen, aber das hat sich halt so ein bisschen gelegt durch alles drum dran. Rugby ist ein sehr territorialer Sport. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ja klar, es sind Vereine, die gegeneinander spielen, aber es ist viel mehr und das spürst du bei manchen Vereinen wie Perpignan, wie Bayonne, wie Toulon letzten Endes auch. Da klammern wir uns nicht. Vereine, die da antreten, es sind Regionen, es sind Kulturen, es sind im Falle von Katalanen und Basken Völker, die da antreten. Und auch man auch so eine Stadt wie Castres zum Beispiel. Man, ein Ort wie Castres, der hat nichts außer Rugby. Der hat nichts, da gibt's nichts. Und das ist dieser Esprit de Clocher, wie es früher immer genannt wurde, also der Geist des Wachturms. Man hat sich sehr auf dieses. Ja, ich meine, du darfst halt auch nicht vergessen, Rugby ist noch nicht so lange professionell. Rugby ist seit 95 offiziell professionell. Ja, klar, in Frankreich unter der Hand etwas länger, aber offiziell seit 95 professionell. Auch, also nicht nur, dass diese Umstellung viel Zeit gebraucht hat, dadurch, dass es nicht diesen globalen Rugby gibt, wie im Fußball, hast du viel mehr und länger oder viel länger Spieler gehabt, die aus den Orten kommen. Die aus der Region kommen und diesen Esprit de Clocher, diesen Wachturmgeist mit aufgesogen haben. Wenn wir bei meinem kleinen, klapprigen Fünftligaverein, der es damals war, angetreten sind zu spielen und da kam, da hieß es, also wir sind hier in unserem Stadion, in unserem Dorf, unser Kirchturm und da kommen die aus der großen Stadt, kommen zu Besuch. Die kommen hier nicht zu uns in die Provinz und gewinnen. Das Spiel wird gewonnen und sei es entweder spielerisch und wenn nicht spielerisch, dann mit der Faust oder dem Finger im Auge. Das kann ich natürlich nicht gutheißen, ne? Aber das ist das, was erwartet ist. Die kommen zu Besuch und bei uns wird nicht gewonnen. Und das ist jetzt nicht mal so, dass das in Frankreich so exklusiv ist. Also ich meine, in Schottland zum Beispiel machen die das ähnlich. Dort, wenn man den Gerüchten glauben darf, gibt es in der Auswärtskabine mehrere Pfeiler, die nicht baulich nötig gewesen wären.
Jedes Mal. Es ist auch zum Beispiel in Bath so, also wenn man sich, ich habe das schon mal erzählt, in dieser Kabine, die ist so klein, das ist keine Kabine, das ist eine Besenabstellkammer, bei aller Liebe. Und daneben machen sich die Jungs aus Bath da mit einer Kabine, die könnten moderner nicht sein, ne, gefühlt. Also man macht sich ja normalerweise mit seinem Foamroller in der Kabine warm, in Bath, da war kein Platz dafür. Man konnte sich kaum umziehen, so klein war die. Also ist nicht nur ein Gerücht, scheint tatsächlich so zu sein.
Ja, und hier, wenn es ist wohl auch tatsächlich immer noch so, wenn das jedes Mal perfekt getimt, wenn der Bus vorfährt, der Auswärtsbus, dass dann erstmal die Marschkapelle vorbeizieht, dass die Spieler warten müssen, bevor sie zur Kabine können. Also das ist in Frankreich, war das in Frankreich ähnlich, es wird sehr, sehr groß geschrieben, dass du quasi deine Dorfkirche verteidigst. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren gelegt. Also so semi. Es ist natürlich einfach so, dass diese Heimstärke, dieser unbedingte Willen, den eigenen Kirchturm zu verteidigen, ist durch die Professionalisierung und den Zuzug von Spielern, die nicht in dieser Region aufgewachsen sind, sei es entweder, weil sie von anderen Ecken aus der Welt kommen oder aus anderen Ecken Frankreichs, hat sich das sehr, sehr gelegt. Aber es ist natürlich schon so, dass immer noch in der Fanperspektive das sich nicht ganz so gelegt hat. Es wird erwartet, dass du zu Hause gewinnst. Weil das war schon immer so. Und das wird in den Fanköpfen auch ein bisschen dauern, bis sich das legt. Gut, Fans wollen sowieso immer gewinnen. Aber es wird sich auch ein bisschen dauern, bis sich das legt, dass man zu Hause, dass das so als gegeben gesehen wird. Und wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, dass diese Veränderungen jetzt, dass 28% Auswärtsquote war es, meintest du?
Also meinte Johnny, das hat er für uns ausgerechnet.
Meine Dank. Reaktion war, oh, das ist echt viel. Ich bin noch, es ist 2014, 2015, da war es noch ein Schock, ein Skandal, dass es zwei Auswärtssieger an einem Spieltag gab. Das war eine Erwähnung wert in den Nachrichten. Zwei Auswärtssieger an einem Spieltag. Das ist noch nicht so lange her, dass es wirklich noch, dass ja, du glücklich, Jahre, ne? Also das ist eine, ja, das, also ich kann mich wirklich sehr, sehr erinnern, dass es ein gefühlter Weltuntergang war, wenn Narbonne zu Hause verloren hat.
Na, aber das ist also es das immer noch. Also zu Hause verliert man nicht. Wir haben jetzt gegen Toulouse und Montpellier zu Hause verloren. Das war schon, Weltuntergang ist natürlich ein großes Wort. Aber schon sicherlich nah dran, ne?
Ich meine von allen historischen Esprit de Clocher-Geschichten mal abgesehen. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt kein geflügeltes Wort. Das war über 100 Jahre lang Lebensgefühl. Und ich übertreibe auch nicht, wenn ich das sage, dass es für den Kleinstadt-Franzosen und Rugby war ja 120 Jahre lang vornehmlich eine Geschichte des dörflichen Südfrankreichs oder kleinstädtischen Südfrankreichs. Auch heute wird Rugby immer noch gerne als der Sport der Subpräfekturen gesehen, also der zweitgrößten Orte in den Departements. Das ist in der ersten Liga nicht mehr der Fall, aber in der zweiten, dritten Liga, ja doch schon. Es sind nicht die Metropolen historisch gesehen, die dort angetreten sind. Und ich weiß, wir führen diesen Ort oft an, aber Aurillac ist dafür immer noch das beste Beispiel. Du kommst nicht einfach nach Aurillac. Du fährst durch die Berge und den Schnee und gefühlt muss vor dir erstmal noch der Eisbrecher antreten. Und natürlich fühlt sich ein Verein wie Aurillac und fühlen sich die Fans von Aurillac in ihrer Festung, in ihrem Kirchturm. Und da kommen die von außerhalb, die hier unsere die zu uns kommen und...
Aus Brief, aus dem Kongress.
Ja, also ich meine, das ist jetzt... Und das ist bei einigen Vereinen immer noch so. Und bei vielen Vereinen. Und das ist historisch das, was der französische Rugby war. Wie gesagt, wir reden ja jetzt nicht hier über Lyon, über Toulouse, über Paris, wen auch immer, Bordeaux. Meiner selbst Bordeaux war lange nicht der Verein. Es war Bergle, der Vorort, der da gut mitgemischt hat. Und auch heute, wenn du dir die Bourg-en-Bresse zum Beispiel, Albi, das, so die Tarbe, diese Traditionsvereine, die lange groß waren, da bist du nicht einfach mal hingefahren. Vor 60 Jahren bist du da in deinen klapprigen Bus gestiegen oder in den Zug, hast 3 Jahre hingebraucht, musstest vor Ort sogar noch deine Uhren umstellen und ja, wie gesagt, und dann kommt eben da, kommt dieser Esprit de Clocher, die kommen zu uns, und wo aus ihrer Metropole da, aus Paris, kommen die hier zu uns in die Provinz und wollen uns erzählen, wie Rugby geht. Nee, das Spiel gewinnen wir mal schön, und wenn wir den noch mit zwei, wenn wir die mit zwei Augen weniger nach Hause schicken, dann, oder nach Hause schicken müssen, dann ist das so. Aber das ist, im Amateur-Rugby ist das immer noch wirklich...
Ja, es ist immer noch so, und ich finde auch die Erklärung gut, so kulturell hergeleitet, weil das ist immer noch genau das, was Fans erwarten. Also es ist bei uns im Stade Marcel Michelin, es ist genau das, was die Fans von uns sehen wollen. Das ist genau das, was Marc gerade beschrieben hat. Du kommst nicht ins Marcel Michelin, das ist unsere Kirche, das müssen wir hier verteidigen, das ist unser, ist unser Olympiastadion. Ja? Das muss verteilt werden, das nimmt keiner ein. Ja? Und wenn es halt dann doch passiert, dann ist es die dazugehörige Enttäuschung. Um jetzt aber vielleicht nochmal auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen, mit Anreise etc., gebe ich dir recht. Also ich habe es auch eigentlich nie verstanden, woher diese Debatte kommt, weil für mich auch schon in der Jugend, bei Stade Français, war es eigentlich immer egal, wo ich spiele. Also setze ich mich selbst in der Jugend, in der U21, da setzt du dich in den Bus, der ist gut, dann fährst du, oder in den Zug, in TGV, da fährst du 2 Stunden nach Bordeaux, der holt dich dann einen Bus ab, der fährt dich in ein Hotel, der ist nicht super gut in der U21, aber der fährt dich in ein Hotel, da kriegst du dann Essen, was ganz okay ist, du schläfst, es wird sich um dich gekümmert, also besser als zu Hause, du hast jemanden, der für dich kocht, so, fängt damit schon an, und dann spielst du halt Rugby und dann fährst du halt wieder zurück. Und das war es eigentlich für mich, also ich habe da eigentlich nie einen großen Unterschied gesehen, weil es halt nur Rugby, du gehst halt dahin und du musst gewinnen. Es ist aber der Unterschied zwischen Jugend- und Profi-Rugby, dass du im Profi-Rugby, du hast ein Stadion mit Supportern und du merkst, wenn das Stadion hinter ihrer Heimmannschaft steht, ja, wenn du dann die entscheidenden Momente passieren und es geht richtig ab im Stadion. Ich glaube, das gibt einem nochmal richtig viel Selbstbewusstsein. Für mich ein gutes Beispiel immer vor 2 Jahren, Brief, Top 14 gegen Clermont. Es ist die 86. Minute, wir haben Penalty, wir gehen nicht zu den Stangen, wir kicken eben zur Gasse, weil das Stadion uns einfach drückt. Also die Fans rasten komplett aus, es ist genau das, was sie von ihrer Mannschaft sehen wollen. Wir kicken zu Gasse, wir gewinnen das Spiel auch noch. Aber das ist, glaube ich, wirklich nicht zu unterschätzen, welche Dynamik so ein Stadion und auch Fans auslösen können. Der 16. Mann im Rugby, der 12. Mann im Fußball, das ist, glaube ich, nicht so, was man so sagt. Das stimmt schon. Wobei, jetzt kommen wir zu anderen Leuten, du natürlich recht hast im Profisport. Also wie du fliegst mit einem Privatflieger irgendwo hin, du wirst abgeholt, du gehst in das beste Hotel, was es in der Stadt gibt in der Regel. In Pau das beste Hotel, in Paris das beste Hotel. Da sind auch die Jugendmannschaften oder die Mannschaften von Manchester City, vom PSG Handball, die kochen ein Essen für mich unglaublich. Ich freue mich immer auf Auswärtsfahrten, weil so gut esse ich halt nicht und so gut schlafe ich auch bei mir zu Hause nicht. Also was das da für Betten und Matratzen sind, das ist unglaublich. Und ich sehe es ähnlich wie du, es gibt eigentlich nicht so große Ausreden, auswärts nicht zu gewinnen oder zumindest nicht zu performen. Also,
ich denke, da gibt es mittlerweile auch einfach einen Unterschied. Also ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein Spieler von den Harlequins, der in einem Interview mal erzählt hat, wenn du in Toulon spielst und es gut und Toulon gut spielt, dann fühlt es sich nicht so an, als würdest du gegen 15 Mann anrennen, sondern du müsstest die ganze Stadt verschieben. Und auf der anderen Seite, wenn es gut läuft, hast du nicht nur das Gefühl, gegen Toulon zu gewinnen, sondern die ganze Stadt irgendwo den Berg rauf zu schieben. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn es schlecht läuft, schiebt der ganze Berg dich, die ganze Stadt dich den Berg herunter. Und ich glaube, das ist jetzt auch einfach diese Frage der Professionalisierung, die eben, ich meine, wie gesagt, Professionalisierung, Toulon, die haben letzte Saison erst ihren Raucherraum abgeschafft. Also, es ist jetzt noch nicht so, dass, wie gesagt, Professionalisierung, es hat Zeit gebraucht. Und ich glaube, wir sind mittlerweile einfach wirklich an dem Punkt, wo die Spieler Profis sind und die wissen, wie man damit umgeht. Und das jetzt auch nicht mehr so den Unterschied macht, aber das vielleicht vor 5 bis 10 Jahren einfach noch nicht der Fall war. Dass es einfach noch diese Zeit gebraucht hat, dass die Spieler damit umgehen. Ne? Es ist wie mit der Stille bei den Kickern, wo du sagst, okay, also das war vielleicht vor 15, 20 Jahren, wo die Leute das irgendwo noch nicht so professionell gemacht haben und sowas wie Kicking-Coaches noch nicht existiert haben, an das aus der Ruhe gebracht hat. Und heute, wo du sagst, also ein professioneller Kicker, der sich von pfeifenden Menschen aus der Ruhe bringen lässt, sollte vielleicht kein professioneller Kicker sein. Na, ich glaube, das ist einfach dieser Kulturwandel, der jetzt einfach wirklich
ja,
ein bisschen gedauert hat.
Was du ansprichst, das habe ich ja auch schon mal gesagt, am Ende des Tages, du wirst dafür bezahlt, zu performen. Egal wie, egal wo. Das ist wie ein, keine Ahnung, ein Busfahrer wird dafür bezahlt, dass er dich mit seinem Bus abholt und dich von A nach B bringt, möglichst sicher. Und wenn er das nicht macht, hat er seinen Job nicht gemacht, dann ist man sauer. Oder Zug ist das beste Beispiel. Der kommt zu spät, dann ist man sauer, weil Leute ihren Job nicht gemacht haben. Wer auch immer dafür jetzt verantwortlich ist, will das Thema gar nicht aufmachen. So, und es ist bei Rugby ist halt genauso. Du wirst dafür bezahlt, dass du das Spiel gewinnst oder zumindest ordentlich spielst. Wenn du es halt nicht machst, sind halt die Fans sauer, weil du halt an deinen Job einfach nicht gemacht hast. Das ist vollkommen normal. Das ist natürlich schade für alle Menschen, die so, wie sagt man so, Nostalgie haben, so diese Romantisierung davon noch haben. Sport ist Passion natürlich, ist Emotion, aber im Profibereich ist es auch einfach Arbeit. Und das führt halt dazu, dass sich wahrscheinlich vieles jetzt auch ändern wird die nächsten Jahre noch.
Ja. Ja. Es ist halt, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach die Frage davon, dass die so diese mittelalte Generation, die so diese zweite Generation an professionellen Spielern, die nachgekommen ist, die zwar verstanden haben, dass man in der Kabine keine 3 Kästen Bier mehr vom Spiel trinkt, aber eben noch so diese gewisse Dinge mitgenommen haben, wie, naja, es ist ein Auswärtsspiel, das müssen wir nicht so 100%ig ernst nehmen, weil da erwartet keiner, dass wir gewinnen. Und diese Generation hat sich jetzt so langsam verabschiedet. Und wie mit allem anderen, dieser Aspekt der Rugby-Kultur ist eben jetzt bei der neuen Generation oder der aktuellen Generation an Spielern einfach wirklich nicht mehr so vertreten, weil, wie du ihm gesagt hast, man wird dafür bezahlt zu spielen, ob du zu Hause bist oder auswärts. Aber ich glaube, das hat einfach wirklich diese Zeit gebraucht und bei den Fans wird's. Die Fans haben sich ja nicht ausgetauscht. Die Fans sind seit Anfang der Professionalisierung weitestgehend die gleichen. Und es wird, glaube ich, bei den Fans ein bisschen dauern, bis da dieser Kulturwandel ankommt.
Dann haben wir noch eine zweite Frage von einem eher treuen Zuhörer aus Kiel. Allseits bekannt, schreibt uns immer viel. Vielen lieben Dank natürlich auch für dich, der so fleißig hört und auch immer wieder uns Feedback gibt, auch wenn wir uns erdreisten, nicht immer auf alles zu antworten. Die Frage war aber echt gut und auch interessant, auch gerade weil es um einen Verein und vor allem Eigentümer geht, der Marc sehr am Herzen liegt. Die Geschichte kann er gleich ja nochmal genauestens erzählen, weshalb es so ist. Es geht um Nice. Die Mannschaft, die wahrscheinlich aus der Pro League absteigen wird, aber wahrscheinlich auch genauso, wahrscheinlich wieder aufsteigen wird, denn sie haben auf dem Transfermarkt den ein oder anderen Transfer getätigt, der sich wirklich sehen lässt. Angeführt von Weissier, naja, Kalevu, ja, wir kennen ihn alle noch aus Stade Français, fidjianischer Center, unglaublich, kommt von den Ospreys. Owen Williams kommt auch von den Ospreys. Dann hast du aus Bayonne 2 ehemalige Top-14-Spieler, die kommen. Du hast aus Aix eine 2. Reihe, Josh Tyrrell, und du hast noch Hayden Thompson-Stringer, ein Prop, der gespielt hat für Brief, für Po, für La Rochelle, für die Waratahs, aktuell on Aix, und auch der kommt dann in die voraussicht 3. Liga, wie ein weiterer Spieler aus Aix und noch eine Ecke aus Agen. Also ein Recrutement 100% Top 14 Pro Ligue 2. Das ist natürlich unglaublich. Marc, warum ist das möglich? Woher kommt die Kohle? Und viel, viel wichtiger, warum magst du den Eigentümer so gerne?
Nur mal kurz noch vorweg, der Flügelspieler, die Ecke, Inoke Nalanga, der Bruder von Napoleoni Nalanga, von dem du in Klemmau sicherlich schon das ein oder andere Wandbild gesehen hast. Also auch kein so kleiner Name. Ja, Jean-Baptiste Aldiger ist ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Das erste Mal untergekommen ist er mir tatsächlich in einem ganz anderen Kontext, denn er hat früher ist ein Investmentbanker, fangen wir erstmal vielleicht damit an, der für eine chinesische Investmentfirma gearbeitet hat, die unter anderem die Vorgängereigentümer vom OGC Nice waren, aber eben auch zum Beispiel dann Victoria Berlin gekauft haben, die, ja, ich sag mal, ich bin kein großer, ich habe nicht wirklich viel Verbindung zu dem Verein, aber die spielen im Stadion nicht der Felde, ne? Und ich fand es schon schön zu sagen, okay, Vereine, die ich nicht ausstehen kann, wie Energie Cottbus, leiden in dem gleichen Stadion, in dem ich im Schulsport leiden musste. Das war schön. Ne? Aber haben dann den Verein gekauft und innerhalb von anderthalb Monaten haben sie gesagt, ach nee, doch nicht, und haben die Zahlungen, die zugesichert waren, zwei, drei Monate waren es, die ganze Kaderplanung und Finanzierung aufgebaut waren, eingestellt und den Verein in die Insolvenz gleiten lassen. Das war Kontaktpunkt Nummer 1. Aldiger kommt aus Agen, ist nach Biarritz dann gegangen mit der Familie Gave, eine französische Millionärsfamilie mit Verbindungen in die extrem rechte Szene in Frankreich, die dann Biarritz gekauft haben. Dort ist auch der Verein dreimal theoretisch zwangsabgestiegen, haben dann irgendwie mirakulös doch immer noch irgendwelche Gelder gefunden und Herr Aldiger hat monatelang, jahrelang Randale gemacht. Die Stadt muss ihm ein neues Stadion finanzieren. Die Stadt muss ihm ein neues Stadion finanzieren. Die Stadt muss ihm ein neues Stadion finanzieren, weil das kann ja nicht sein. Andere Städte haben neue Stadien. Andere Vereine haben modernere Stadien. Warum sie nicht? Die Stadt muss das machen. Wo jeder, der diesen Podcast semi-regelmäßig verfolgt, weiß, ich bin nicht der Meinung, öffentliche Gelder sollten für die Generierung privater Gewinne genutzt werden. Das sehe ich nicht. Das hat auch die Stadt so gesehen. Und entsprechend, nachdem er dann jeden Journalisten, der kritisch berichtet hat, aus dem Stadion verbannt hat, hat er dann entschieden, wenn ich hier nicht meinen Willen kriege, dann ziehe ich den Verein, die Profiabteilung, nach Lille. 2000 Kilometer ans andere Ende Frankreichs. Und das war offensichtlich ja Schwachsinn, weil das hätte er gar nicht machen können. Also von den rechtlichen Fragen mal abgesehen, dass es gar nicht möglich gewesen wäre. Natürlich moralisch einfach auch sehr, sehr fragwürdig, der Versuch, die Stadt zu erpressen und die Fans zu erpressen, dass sie ja Millionen an öffentlichen Geldern investieren, wo du sagst, also großer, wenn es dir so wichtig ist. Ne? Also es ging dann so weit, dass die Stadt sich geweigert hat, die Strom- und Wasserrechnung zu übernehmen, was sie bis dahin sogar noch netterweise gemacht haben, und der Verein dann ohne Strom und Wasser dastand. Jetzt gibt es natürlich immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. Die schöne ist, die Seite von Jean-Baptiste Aldiger haben wir sehr, sehr regelmäßig gehört. Er war ja jeden zweiten Tag in den Nachrichten und ich kann mich da ja netterweise auch auf den ein oder anderen Spieler berufen, die mir dazu was erzählt haben. Dass einfach auch die Qualität des Sports drunter gelitten hat, weil jeder aufgestanden ist und sich gefragt hat, was zur Hölle hat unser Clown-Eigentümer und Präsident heute eigentlich wieder mit uns vor? Und also es war pure Begeisterung. Und nachdem dann, er hat dann gesagt, er hat dem Verein angekündigt, ich verlasse diesen Verein im Sommer. Das ist jetzt, in zwei Wochen bin ich weg, Pech gehabt, tschüss. Und ich gehe nach Agen und werde Agen kaufen. Und Agen hat sich darauf eingestellt, wir werden von dieser Familie gekauft. Und dann gab es ja noch diese andere Geschichte mit dieser Familie, mit dem Unternehmer, der dann letzten Endes Limoges gekauft hat, wo er dann die Details der Verhandlungen geleakt hat und aus den 8 Millionen, die er ursprünglich mal haben wollte, wurde dann letzten Endes 1 Euro, denn nachdem er doch nicht nach Agen gekommen ist, weil er ja seinen Käufer verprellt hat, musste er dann doch noch mal ein halbes Jahr da bleiben. Und nachdem Agen keinen Bock auf ihn hatte, Grenoble schon verkauft war, blieb dann letzten Endes nur noch Nizza, die dringend Kapital brauchten, um überhaupt einen zweitligafähigen Kader aufzustellen. Ja, ist er dann dorthin mit dem Versprechen, groß Geld zu investieren. Der große Vorteil für ihn, die Stadt hatte bereits den Neubau eines Stadions zugesagt. Dort hatte in jedem Fall ja immer die Connections zwischen Nizza und der Stadt Nizza und dem Verein Nizza sind sehr, sehr gut und man hat sich schon auf den Neubau eines 10.000, 12.000 Plätze fassenden Stadions geeinigt. Ja, in jedem Fall investiert er jetzt groß Geld. Es bleibt abzuwarten, ob das gegenfinanziert sein kann oder ob wir hier die nächste Insolvenz vor uns haben. Denn ich meine, wir reden hier sicherlich über einen alten Kader. Ne? Owen Williams 33, Nahita Levu 35, Roet 36, Kasim 35, Tyrell 34, Thompson Stringer 30. Das ist kein junger Kader. Ne? Das sind verdiente Menschen, die... Ja, meine, Guillaume Roet kannst du drüber reden. War ja selber auch über ein Jahr gesperrt, weil er damals, weil vor der WM 2019, möchte ich sagen, 15 oder 19, nach der Disqualifizierung von Spanien, wobei das ja nochmal ein ganz anderes Thema ist mit dieser ganzen Geschichte. Rumänischer Schiedsrichter pfeift entscheidendes Spiel, ob Rumänien zur WM fährt, zwischen Spanien und Belgien, während ein englischer Premiership-Schiedsrichter das Duell zwischen Deutschland und Russland pfeift. Alles andere Fragen. Aber haben wir da den Schiedsrichter danach angegangen oder sind den Schiedsrichter damit angegangen, zusammen mit Luca Guillaume und Sepp Rouet, der damals noch, den Bruder von Guillaume, der noch in Narbonne war. Aber ja, der wird sicherlich nicht, der wird nicht für Lausch spielen. Ne? Der wird nicht, nachdem er fast 35 Jahre 30 Jahre in Bayonne war, in Bayonne gespielt hat, würde sein Leben nicht für Peanuts an die andere Küste verlagern. Nahita Levu sicherlich nicht unbedingt, nicht mehr Topspieler. Hat Sale jetzt verlassen, nachdem er nur im Premiership-Cup-Kader stand und ist in den Ospreys gegangen. Die Ospreys nicht unbedingt dafür bekannt, mit dem Geld um sich zu werfen. Aber auch er wird nicht für Lau spielen, ne?
Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, für den National reicht es allemal, oder?
Das ist keine Frage. Ich mache mir sportlich nicht die Gedanken. Es wird ein anständiger Kader sein, den sie zusammenstellen. Wobei es natürlich immer ein Risiko ist, auf so alte Spieler zu setzen. Aber andere Geschichte. Ne? Sportlich wird es in jedem Fall für eine Top 4 reichen. Ich mache mir eher Sorgen um das Finanzielle, weil sie haben jetzt auch nicht unbedingt einen riesen Zuschauerschnitt. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass dort das Publikum in Strömen ins Stadion oder dem Stadion die Türen einrennt. Nizza ist keine Sportstadt, trotz all den Versuchen. OGC Nice kriegt Stadion nicht voll und die haben schon nur 35.000 Plätze. Genauso wie das Stade Niçois sein Stadion nicht voll kriegt, trotz der nur 2.500 Plätze aktuell. Das ist jetzt nicht unbedingt... Er ist jetzt nicht unbedingt so eine Sache und sie haben keine riesigen Sponsoren. Also das ist alles Investitionsmasse von der Familie Gav.
Und aber die haben ja eigentlich ganz gut Geld, so wie ich mir habe sagen lassen.
Die haben gut Geld. Die Frage ist nur, wie viel sie tatsächlich investieren wollen. Und die andere Sache ist natürlich auch, es ist immer ein riskantes Unterfangen, deinen Erfolg oder Misserfolg an die Willkür einzelner Menschen zu hängen. Frankreich ist nicht England. Das Geld, das sie verwenden wollen, muss vorher auf dem Konto sein. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie sagen können, also ich werde garantiert bestimmt bezahlen. Vertraut mir. Das ist es nicht. Das Geld muss vorher da sein, also es muss gedeckt sein. Aber wir haben ja in Jerre gesehen und in der National generell oder in Dijon, wie schnell das letzten Endes gehen kann, dass in jemand doch kein Geld mehr reinstecken möchte.
Ja, geht schnell. Großes Problem. Aber also ich glaube, wenn sie die Finanzierung halbwegs stabil halten können, dann sind sie mit dem Kader auf jeden Fall vorne dabei. Ne? Also ich habe heute noch mal, oder gestern mit meinem Agenten, mit jemandem ja, sagen wir, mit meinem Agenten gesprochen, und das Thema habe ich auch angesprochen. Er meinte zu mir, wie du schon, was du ja auch schon am Anfang der Folge gesagt hast, ob die wirklich kommen, um die Kirche, um den Dorfplatz von Nice zu verteidigen, ist halt eine andere Frage. Oder kommen die, um sich ihren Lebensabend nochmal zu vergolden halt, ne? Das weißt du halt nie. Wie viel Hunger haben die, diesen Kirchplatz, diesen Dorfplatz zu verteidigen? Weil das sind alles verdiente Spieler. Und hat man dann auch diesen Hunger aufzusteigen? Das wird halt, glaube ich, eher die Frage sein. Weil dass die alle Rugby spielen können, das ist ja geschenkt. Dass die wahrscheinlich auch besser sind als ja, die meisten ihrer Gegenspieler, das ist auch klar. Aber ob sie den gleichen Hunger, den gleichen Ehrgeiz haben, das weiß ich nicht. Da wird man sehen zumindest. Und
wird man sehen müssen. Und das ist jetzt, die National ist keine schlechte Liga. Es wird kein, nichts, wo du sagst, es wird, es ist kein Selbstläufer. Guter Kader kann nicht weit bringen, aber es hat Albi nicht in die zweite Liga gebracht. Es hat Carcassonne letztes Jahr nicht in die zweite Liga gebracht. Und statt jetzt ist Narbonne auch nur mit Kampf Zweiter.
Ja.
Und Narbonne haben letztes Jahr einen guten Kader gehabt, sind dieses Jahr einen noch besseren Kader. Und es ist kein Selbstläufer. Und das muss man sehr abwarten.
Und wenn wir schon bei guten Kadern sind, die sogar besser geworden sind, aber es trotzdem kein Selbstläufer sind, da sind wir bei der Top 14 und da sind wir bei Paris, die immerhin ihren nächsten Heimsieg feiern konnten. Sie haben 22-17 gegen La Rochelle gewonnen. Und es sind sicherlich zwei Dinge zu sagen. Punkt 1, für Paris super wichtiger Sieg. Dr. Wild im Stadion wird sich mehr als gefreut haben, denn es war ein knapper Sieg, denn das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Es gab zwei große Debatten. Fangen wir mal mit der ersten an. Zwei rote Karten. Will Skelton klärt einen Ruck aus, berührt, man hat es nicht so ganz gesehen, vermeintlich Romain Briat am Kopf, der sich daraufhin fallen lässt, greift sich auf, ja, ans Gesicht, schmeißt sich zurück und O'Gara in der Pressekonferenz, ja, wir reden viel über seine Pressekonferenzen, aber er gibt auch immer wieder Anlass dazu, sagt, heute haben wir leider Neymar im Parc des Princes gesehen, was ein Schauspiel, hat mit Rugby nicht zu tun, das war niemals eine rote Karte. Wenn es Geld mal ein bisschen Intensität reinbringt ins Rugby-Spiel, bekommt er sofort eine rote Karte. Was sagst du dazu, Marc?
Ich finde es schwierig. Hat Briat die Situation ein bisschen gemolken? Ja, klar. Auf der anderen Seite, war es ein Kontakt mit dem Kopf? Ich würde sagen, ja. Und eigentlich kann ich mich erinnern, dass es mal die Direktive gab, Kontakt mit Kopf ist rot.
Ich muss einlenken, weil es gibt ja diese Mitigation Facts. Und es war ja so, Briat wollte das Ruck sozusagen den Ball klauen, hat dann gesehen, dass Skelton kommt, hat gedacht, gut, den Ball klaue ich dir doch nicht, jetzt kommt dir das Skelton an und geht dann hoch, während Skelton runtergeht. Und da waren auch die Kommentatoren verwundert, das ist ja eigentlich diese Mitigation, also ist halt ein Unfall passiert.
Ja.
Ich gebe dir Brief und Siegel, im internationalen Rugby wäre das eine gelbe Karte geworden. In diesem Fall aber eine rote. So habe ich zum Beispiel die Situation gesehen und ich fand es auch schon irgendwie etwas komisch. Gerade wenn man dann noch überlegt, da kommen wir aber nachher zur roten Karte für Sekou Makalou. Aber genau, das wollte ich nur einwerfen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, zu diesem Punkt.
Ich persönlich finde das mit diesen Mitigations irgendwie schwierig. Ich verstehe, dass Unfälle passieren und nicht alles immer böser Wille ist, aber auf der anderen Seite nehmen wir die Sicherheit der Spieler ernst, dann ist für mich Kopfkontakt rot. Und ich finde es dann schwierig. Hätte ich Romain Briat für diese Einlage vielleicht tatsächlich trotzdem noch mal eine gelbe Karte gegeben? Wahrscheinlich. Aber ehrlicherweise finde ich diese ganze Mitigation sehr, sehr schwierig und ich persönlich würde bei rot bleiben. Weil für mich ist Kopfkontakt rot. Unfälle, klar.
Also, jetzt ist es ja so, dass dieser Kopfkontakt, das war ja kein Impact, sondern Es war einfach, er geht zum Ruck, er stellt seine Schulter hin, Riad macht es hoch, berührt die Schulter und macht dann halt hinter so einer Rückwärtssaltung gefühlt. Und ich finde es schon hart, weil du das nicht kontrollieren kannst als Spieler, der das erklärt. Du kannst es nicht kontrollieren. Da kann man natürlich immer sagen, dann geh nicht hin. Dann, wenn du es nicht hundertprozentig kontrollieren kannst, dann geh gar nicht erst hin, mach die Aktion nicht. Auch alles soweit nachvollziehbar, aber ich glaube, das nimmt halt dem Spiel einiges an Charakter weg. Aber gut, kommen wir vielleicht nicht zusammen. Wo wir vielleicht zusammenkommen, wäre die zweite rote Karte, die ich mindestens genauso verwundert hat und auch irgendwie so ein Unbehagen bei mir hinterlassen hat. Was ist passiert? Also Seko Makalu klärt einen Ruck aus, fällt dann über seine eigenen Füße, während er das macht, und fällt dann natürlich, also ich unterstelle da keine Absicht, auch unfallmäßig auf das Knie vom Gegenspieler, geht dann zur Seite, sodass das Knie sich gedreht, hätte drehen können. Es ist aber nichts passiert, der Gegenspieler war nicht verletzt, konnte das Spiel weiterspielen. Schiedsrichter unterbricht das Spiel, guckt sich das Video an, sagt, Seko Makalu ist so gefallen, dass der Gegenspieler sich hätte verletzen können, schwer am Knie, rote Karte. Und das fand ich auch irgendwie wahrscheinlich auch nach Regel richtig, aber irgendwie ändert sich da der Charakter dieses Kontaktsportes, weil auch das ist etwas, was du nicht, du willst einen Ruck clearen, von hinten wollen die Leute pushen dich, dann fällst du drüber, hast viel Pech, muss das rot sein? Ich weiß es nicht.
Also ich glaube, da gibt es zwei Dinge irgendwie zu, die da einfach Faktoren sind, und das ist einfach das mit diesen Knieverletzungen in Ruck-Situationen. Da legen die französischen Schiedsrichter seit anderthalb Jahren verstärkt ein Auge, oder werfen die verstärkt ein Auge drauf. Es war die allererste Karte, der rote Karte der letzten Saison, war so eine Situation. Und das haben sie, also da fehlt mir einfach die Konsequenz. Also das wird nur, trotz allen Ankündigungen, wird das halt nicht konsequent gepfiffen. Und ich verstehe, dass das für Irritation sorgt. Auch wenn es mal vor einer Weile, ja, wurde es offen kommuniziert, aber es ist halt seitdem nicht konsequent gepfiffen worden. Die andere Sache, die da, glaube ich, einfach reinspielt, ist, dass Makalu, oder dass Makalu war. Also Makalu ist halt ein Spieler, der vielen Schiedsrichtern sehr, sehr negativ auffällt. Ja, also hätte ein anderer Spieler da rot gesehen, wahrscheinlich nicht.
Ja, was und ich mir auch gedacht habe, dass der Schiedsrichter so unter Druck stand, muss auch sagen, das Spiel wurde nach viel über den Schiedsrichter geredet, die Debatte will ich hier gar nicht aufmachen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, jetzt wo er eine rote Karte gegeben hat, muss er auch die andere geben.
Ja, ist absolut möglich.
So ein bisschen halt, ne? Und was du schon sagst, ist richtig. Ich gehe auch mit, alles, was diese Crocodile Rolls gibt, ist ja jetzt verboten. Also der Spieler ist über dem Ruck am Ball und man schmeißt sozusagen so von oben drauf und dreht dann zur Seite, während man selbst mit seinem Körper aufs Knie fällt. Das heißt also, das Knie vom Gegner dreht sich so nach innen, während der Fuß im Boden noch bleibt halt, ne? Und der Körper sozusagen fällt in die gegengesetzte Richtung. Dass das rot ist, ist ja gar keine Frage. Das ist natürlich klar. Aber wenn ich hier über einen Ruck gehe und falle, weil mich hier hinter mir jemand schubst, und dann falle ich auf ein Knie, dann ist es halt, würde ich sagen, keine böse Absicht. Während eine Crocodile Roll ist halt vorsätzlich, das nimmt man in Kauf. Also, das wäre meine Auslegung der Regel.
Das ist fair. Aber ich meine, man muss halt auch an Fairness sagen, und das ist nicht, dass der Schiedsrichter nicht alles in diesem Spiel war. Ich habe nur noch die Statistiken offen. Gegen Stade Francais eine rote Karte, zwei gelbe, 17 Penalties weggegeben. Gut, dann kommst du noch in die anderen Themen, die auch irgendwie in Disziplinlosigkeit reinfallen, ne? Zwei Bälle in der eigenen Gasse verloren, 10 Turnovers kassiert. Also ist das 17
bei Stade Francais oder bei La Rochelle?
Nur bei Stade Francais. 10 Turnovers kassiert, 17 Tackles verpasst. Das ist halt schon, meine, La Rochelle ist nicht so viel besser.
Trotzdem gewonnen, aber La Rochelle müsste doch noch schlechter gewesen sein, oder?
Ja, eine rote Karte, eine gelbe Karte, 14 Penalties weggegeben, 8 Bälle in der eigenen Gasse verloren, 12 Turnovers kassiert, 18 Tackles verpasst. Also das war schon, sagen wir es mal so. Ich
kann mir vorstellen, wie es aussah.
also selbst Zweitliga hätte sich für dieses Spiel geschämt.
Also bei allen Witzen, die man über die Pro Respekt vor beiden Vereinen. Aber ich glaube, La Rochelle ärgert sich, weil das Spiel, das hätten sie gewinnen können. Weil gerade die letzten 10 Minuten haben sie mal aufgedreht und dann irgendwie zack, drei Versuche gelegt gefühlt. Also die hätten das Spiel noch gewinnen können. Wenn das Spiel 5 Minuten länger geht, dann gewinnen die das.
Ja, ich meine, die letzten waren ja zweifache Überzahl. Also Van der Mesch hat in der 70. gelb gesehen, also Go in der 76. Da hatten jetzt nochmal ein bisschen, hat nochmal Überzahl, haben in den letzten 5 Minuten auch 2 Versuche noch gelegt. Ja, wenn ein Spiel 5 Minuten länger ist, dann gewinnt La Rochelle das. Aber ist es nicht.
Von daher müssen sie sich leider... Da kommen wir zum dritten Punkt. Das heißt die Krise, aber die Thematik in La Rochelle natürlich nochmal verschärft. Auch mal auch die Bilder gesehen vom sichtlich angespannten Präsidenten La Rochelle, der nach der roten Karte von Will Skelton die Ehrentribüne verlässt, an Spielfeldrand geht.
Ja.
Nachher auch für viel Polemik gesorgt, für viel Schlagzeilen gesorgt. Konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, da wird sich La Rochelle ärgern, weil da hätte man so einiges gut machen können mit dem Auswärtssieg in Paris.
Ja, und ich meine, das ist ja auch so ein kleines bisschen 2 gewinnbare Spiele gegen Paris und Racing, beide verloren. Trifft natürlich Van sehr hart, die damit wieder auf den letzten Platz der Tabelle zurückfallen. Aber ja, La Rochelle entscheidet den Abstiegskampf.
Scheint gefühlt so zu sein. Wenn wir schon bei Wann sind, dann kommen wir zu einem Spiel, die man vielleicht ja überspringen kann, weil so wirklich interessant waren sie nicht. Toulouse gewinnt erwartet 63-21 zu Hause. Bayonne gewinnt ebenfalls gegen Clermont zu Hause mit 31-18. Perpignan verliert zu Hause 17-29 gegen Bordeaux. Was da vielleicht interessant ist, dass wir den schnellsten Versuch der Erstliga-Geschichte gesehen haben. 7,8 Sekunden war der alte, ist der jetzige Rekord. Der alte lag bei 11 Sekunden. Und den Rekord hat aufgestellt, ich entschuldige mich für den möglicherweise falsch ausgesprochenen Namen, John Ichigeray.
Ja. Vielleicht kurz dazu, drittes Erstligaspiel überhaupt für den, der ist 19 oder so. Also das ist mit 19 schon den Erstliga-Rekord zu halten. Wenn den ersten Erstliga-Rekord zu halten. Nett. Kann man mal machen.
Wahrscheinlich auch noch für ein paar Tage länger, wenn der alte Rekord bei 11 Sekunden wurde 2014 aufgestellt, also jetzt schon fast 10 oder 10,5 Jahre her. Dementsprechend, wenn er den Rekord auch nur halb, ein bisschen länger halten kann, dann ist er wahrscheinlich dann schon in Rente, bis dann der Nächste den bricht. Ja. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch. Und bei dem Spiel wollen wir auch gleich bleiben. Nicht, weil das, was auf dem Feld ist, so super interessant war, Ergebnis ja deutlich, sondern die Geschehnisse neben des Feldes haben für ordentlich Furore gesorgt. Das Publikum von Perpignan hat nicht enttäuscht. Marc, bitte.
Im Detail habe ich das gar nicht mehr mitgekriegt, weil ich muss ganz offen sagen, waren etwas ausfällig, aber es sind die Fans von Perpignan. Also es ist halt irgendwo, es war nur eine Frage der Zeit. Letztes Jahr hat der Verein fast 70.000 Euro Strafe zahlen müssen wegen verschiedenen Fehlverhaltens der Fans, unter anderem beim Spiel in Montpellier. Und wir hatten jetzt was, das vierte ausverkaufte Spiel in Folge im Emigral. Das katalanische Publikum ist dafür bekannt, nicht das Feinste zu sein. Ich muss persönlich sagen, ich bin immer noch gerne mit Emigral. Es ist eine fantastische Atmosphäre. Du hast ja auch noch nie
drin gespielt als Auswärtsspieler.
Das stimmt. Aber es ist auch so eins von diesen Stadien,
dass ich wieder reingrätsche. Ich kann mich erinnern, wir haben damals, Brief hat Top 14, haben wir Perpignan gespielt, auswärts gewonnen. Und das war der erste Spieltag für die Profis und für die Espoirs auch. Und wir haben auch auswärts gegen Perpignan gespielt. Damals noch hatte ich gespielt gegen Tuilagi, der hat damals noch Espoir gespielt. Die haben übrigens damals Perpignan in Espoirs mit Tuilagi haben wir 54-12 auswärts gegen die gewonnen. Also die haben mir richtig eingeschenkt. Danach sind wir zum Profispiel gefahren. Die Profis haben auch gewonnen. Und ich kann mich erinnern, als wäre es gestern, wir wären fast wie als Espoir-Team in eine Schlägerei mit der Fangruppe aus Perpignan gekommen. Es war verrückt. Also es war wirklich, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Einfach nur, weil wir da mit unserem Brief Polohemden standen und uns gefreut haben, dass unsere Herrenmannschaft gewinnt. Also der erste Auswärtssieg der Saison, mega. Aber wir waren, glaube ich, die Einzigen.
Ja, es ist eine Perpignan ist für eine sehr feindselige Atmosphäre bekannt. Das muss man sagen. Also ja, ich meine, der Verein hat sich jetzt ein Individuum rausgesucht. Ich sage, der hat sich daneben benommen. Und
konkret geht es um eine Frau, die hat den Stinkefinger gezeigt zu Jalibert. Hat man an den Kameras auch sehr gut gesehen, also sehr, sehr gut.
Ja, das ist jetzt das Bauernopfer. Ich muss jetzt aber halt auch sagen, finde ich es fein? Nein, absolut nicht. Sollte das im Rugby vorkommen? Nein, natürlich nicht. Finde ich, dass es ein so großes Fass ist? Nein. Also, wie gesagt, ich will es überhaupt nicht gutheißen, ich will es nicht verteidigen, aber meine Güte. Also, es ist jetzt halt auch nicht, also die Welt ist nicht untergegangen. Natürlich ist dieses Verhalten zu verurteilen und auch öffentlich zu verurteilen, einfach damit sich diese Verhaltensweisen nicht oder nicht der Standard werden. Aber ich finde es jetzt auch, also da wird jetzt so getan, als wäre das gleichzusetzen mit der Prügelei in BC letzte Woche. Und das ist es halt einfach nicht. Es ist eine Person, die einen Stinkefinger gezeigt hat. Meine Güte. Ja, also. Ich sage, also. Vor allem.
Wie du schon gesagt hast, wie bei Makalu, wenn es nicht Papillon gewesen wäre, hätte es niemanden interessiert. Aber ja, Papillon hat halt diese Vorgeschichte. Du hast angesprochen, 70.000 Euro Strafe zu bezahlen im Rugby, das ist wirklich nicht leicht. Das ist nicht wie im Fußball, wo du mal zwei Pyros anmachst und erstmal eine Million überweisen kannst. Sondern im Rugby, das ist wirklich, da musst du schon was machen, um 70.000 zu bekommen.
Da musst du zweimal ein falsches Scrum-Cap tragen. Also, ja. Entschuldigung, das war ein sehr unpassender Witz. Ja, also du musst schon wirklich was anstellen. Und die Fans von Perpignan sind halt einfach dafür bekannt. Gut, du musst halt auch
sagen. Die sind passioniert, sagen wir so.
Die sind passioniert und das ist halt einfach. Nordkatalonien ist, also die 66 ist das ärmste Departement Frankreichs. Die haben nicht viel und das war früher schon immer so. Ich kann mich wirklich erinnern. Also, es war so eine mit meiner ersten Rugby-Erfahrung. Naja, gut, das ist gelogen, aber mein erstes Erstligaspiel. Nicolas Mas, der damals noch für Perpignan gespielt hat, aktiv. Und der geht ins Gedränge und du hast wirklich das Gefühl, dieses ganze Stadion steht im Gedränge. Und das ist so ein Gefühl, das hat mich nie wieder irgendwo. Also es hat. Also,
das Gefühl hast du dir eingerahmt, ne? Und das hast du auch nie wieder danach gesehen.
Ja, deswegen haben die Katalanen, also meine erste Erfahrung, was ein Gedränge in Katalonien und im französischen Rugby heißt und wie geil Churros sind, das war einer der schönsten Tage meiner Kindheit.
Eine Sache eigentlich, coole Anekdote, zweite Sache, ja auch irgendwie krass, dass du Churros schon vorm Hype gegessen hast. Ja? Also Duba Churros gab es wahrscheinlich damals noch nicht, aber Trendsetter Marc, damals schon unterwegs gewesen. Vom Trendsetten kommen wir mal zu einem Ergebnis, was deutlich ist, aber auch deutlich überraschend. Po feiert nämlich seinen ersten Auswärtssieg. Und das aber nicht zu knapp, sondern so mal so richtig. Sie schenken nämlich 47 Punkte in der La Défense Arena ein. Racing erzielt nur 29, verliert damit erneut zu Hause, nachdem man dachte, jetzt beim Auswärtssieg in La Rochelle, der Knoten sei geplatzt, jetzt geht's ab. Wir feiern die ganze Nacht und qualifizieren uns noch für die Top 6. Bekommt man zu Hause 50 Punkte gegen Po. Da ist man doch eigentlich sprachlos, oder? Da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Vor allem, nachdem du diese Einleitung gegeben hast, mit wir verteidigen unseren Dorf und unsere Kirche nimmt dir keiner ein.
Ja, aber ich glaube, das ist bei Racing ja auch einfach wirklich so Teil des Problems, dass ihr Stadion nicht ihr Stadion ist. Also jetzt nicht nur wegen der Ankündigung, dass sie in anderthalb Jahren wieder ausziehen, aber es ist, glaube ich, schwer, sich in diesem Stadion zu Hause zu fühlen, wenn du jedes Mal, wenn ein Konzert in der Stadt ist, du ausweichen musst.
Ja, aber deswegen verliert man ja nicht gegen Po. Also das hat ja erstmal mit Sport nichts zu tun.
Nein, ich glaube, weshalb Brasilien verloren hat, ist dieser Clash zwischen einer unglaublich spielwilligen Mannschaft aus Po, die viel Rückenwind aus dem letzten Bonuspunktsieg gegen Perpignan mitgebracht hat, gegen gegen den Taktikstil von Patrice Collazo, der, sagen wir mal, mäßig ausgereift zu sein scheint und der ohnehin ja über die ganze Saison, naja, ein bisschen träge einfach ist. Und Racing oder die La Défense Arena hat einen sehr, sehr schnellen Boden. Also selbst wenn du sagst, Kunstrasen ohnehin schon, aber der Kunstrasen von der Défense Arena ist nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, nochmal schneller. Und wenn du da so träge bist wie Racing, und das waren sie einfach in den meisten Situationen, dann kommst du gegen einen Verein, der so spielstark ist wie Pau, nicht an. Und Pau haben in ihrem letzten Auswärtsspiel, haben sie Paris auch punktetechnisch fast überrannt, sind da aber knapp gescheitert, haben dann Offensivbonuspunkt-Sieg zu Hause gegen Perpignan geholt, und sie kommen mit einem Rückenwind in diese Arena, weil sie wissen, Racing in der aktuellen Form viel
Ja,
einfacher
aber
wird ein
Racing, du bist
Auswärtsspiel
doch
nicht.
eigentlich, habe ich mir gedacht, auch mit Rückenwind kommen. Ich meine, du hast auswärts gegen La Rochelle gewonnen. Was ein Erfolg. Oder nicht?
Ja, und du hast ja bei
Du hast auch gut gespielt
oh,
in La
was?
Rochelle, muss man ja auch sagen, ne?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was Diallo oder was Wookie, der da noch groß vor dem mitgereisten Anhang von Po gefeiert hat. Wieso? Das fand ich dann schon wieder sehr provokativ, dass du die 10 Meter vom Spielfeld runterrennst, um dann vor der Fanecke von Po zu feiern. Das fand ich dann schon wieder, wo ich
Ist
dachte,
nicht gut
muss das
gealtert.
sein? Ja. Und das ist dann natürlich schon irgendwo. Also, ja, aber ich glaube, Racings Sieg in La Rochelle war vielmehr ein Zeichen dafür, wie mau La Rochelle drauf ist, als wirklich ein Zeichen für die Qualität von Racing. Und meine, dass Colasso einen kurzfristigen Effekt haben kann, das wissen wir auch. Aber es ist, ich meine, auch nach dem Sieg in La Rochelle, gewisse Warnglocken haben einfach geklingelt, wie ein Diallo, der einfach. Also, der ein Spieler war, der am Anfang der Saison noch vorangegangen ist, aber der einfach mittlerweile träge wirkt. Und viele Spieler von Racing wirken einfach unglaublich träge. Ich weiß nicht, ob die zu viel trainiert haben, ob die keinen Bock haben oder ob einfach du wirklich diese Kombination ist, dass du merkst, Racing haben einen verdammt dünnen Kader und die können nicht rotieren. Oder nicht wirklich rotieren. Und ob du das mittlerweile nach anderthalb Jahren einfach merkst, okay. Die können nicht rotieren, die Spieler sind durch. Und dann dieser Druck dazu kommt, den Verein wie Racing, die sich ja bis jetzt seit dem Aufstieg immer in den Playoffs waren, dass die diesen Druck Abstiegskampf, wie Montpellier letztes Jahr, diesen Druck Abstiegskampf nicht kennen und nicht können. Und das ist nicht ein Vorwurf, das ist ein bestimmter Spielertyp, den du dafür brauchst. Oder das ist ein Skill, den du lernen musst, sagen wir es eher so rum. Und das musste Racing bis jetzt nicht. Und sicherlich ist es eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Aber ich glaube, da ist einfach eine Mischung aus müden Beinen, die mit dem Druck nicht klarkommen.
Ja, gute Analyse. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht vollständig gesehen, um es wirklich analysieren zu können. Ich nehme an, ich werde es mir länger angucken, jetzt zum Ende der Woche, einfach weil wir Racing als nächstes auch spielen werden. Da werde ich mir nochmal genauestens anschauen. Ich hatte natürlich ein paar Highlights gesehen, man sieht mal ein paar Clips, man sieht mal ein paar Gassen. Aber jetzt normalerweise gucke ich mir die letzten drei Spiele an, über 80 Minuten, dann die Clips. Deswegen will ich da jetzt keine ja, Einschätzung treffen, weil da kann ich halt noch nicht treffen. Manchmal gebe ich die ab, aber das mache ich dann halt nur, wenn wir es wirklich gesehen haben. Aber ich glaube, was Marc sagt, das ergibt schon Sinn. Das ist vom Gefühl sicherlich richtig. Ich meine, vielleicht muss man zugute halten, dass immerhin der Abstiegskampf spannend bleibt, denn also Wann und Racing trennen eben nur noch 3 Punkte. Nee, doch, 3 Punkte. Ja, oder? Ja, also
Ja.
ein Sieg. Und Perpignan, die auf dem 13. Platz sind, trennt sogar nur 2 Punkte von Wann. Dementsprechend ist da noch nicht das letzte Wort gesagt. Das ist vielleicht so das Positive daran. Für die Liga, für Patrice Collasot und die Männer aus dem Pariser Vorort sicherlich nicht. Wenn wir bei Dingen sind, die nicht so gut gelaufen sind, dann kommen wir vielleicht zu Montpellier und Castres. Mit Blick auf die Zeit müssen wir uns auch ein bisschen ranhalten. Wir haben nämlich nur 5 Minuten und die Produkte haben wir noch nicht mal angesprochen. Wollen wir nun einen Ergebnisdienst machen oder möchtest du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, Marc?
Ich glaube, dass es sich nicht lohnt, großer darauf einzugehen. Montpellier, Castres, Freundschaftsspiel in Béziers, die beiden Vereine kommen sehr gut miteinander klar. Vielleicht die eine Szene, die ja, die dieses Spiel entschieden hat, dass Castre es nach die Sirene verpasst, den Penalty, den sie haben, in die Gasse zu setzen und stattdessen den Ball im Mahlfeld totkicken. Das Spiel damit natürlich beenden. Nicht unbedingt die Art und Weise, wie ein Erstligaverein ein Spiel beenden sollte. Auf der anderen Seite gibt es ja den einen oder anderen Clip, der aktuell rumgeistert aus der Super Rugby Americas oder wie auch immer das heißt.
Major League Rugby.
Oh ja, Major League Rugby, Miami war es, Entschuldigung. Die es nicht geschafft haben, den Ball ins Auszukicken und dann noch einen Versuch kassieren und zu verlieren. Ganz so schlimm ist es nicht, aber ja, du solltest natürlich in der Top 14 solltest du den Ball zu Gasse setzen können und nicht.
Ja, aber gut. Absolut richtig. Und damit, ja, vielleicht um es nochmal zu beenden, die Top 14. Lyon gewinnt gegen Toulon. Sie verteidigen ihr Dorf, verteidigen ihre Kirche. 27-20. Ja, der Trainerwechsel hat sich also gelohnt. Karim Jessal, seitdem er da ist, Lyon sicher aus der Abstiegszone herausgeführt. Lyon jetzt auf dem sechsten Platz, also vom Abstiegskandidaten auf den sechsten Platz. Ja, da kann man also sagen, an die Verantwortlichen von Lyon, sie haben da sicherlich die richtige Entscheidung getroffen. Mit Blick auf die Zeit, Pro D2, die beste Liga der Welt und eine Anekdote, die diese Liga besser nicht beschreiben könnte. Oyonnax, letztes Jahr noch in der ersten Liga gespielt, abgestiegen. Verlieren zu Hause. Ja, also jetzt nochmal den Bogen zu Anfang der Folge. Verlieren zu Hause gegen Biarritz. Einem Verein, der eigentlich ein Abstiegskandidat gewesen stand jetzt. Es steht zur Halbzeit 29-3. Oder sei es 6, ich weiß es nicht. Und am Ende verlieren sie 29-36. Und das Gewitter bricht hinein. Ihr könnt euch ja vorstellen, die Dorfgemeinschaft überhaupt nicht glücklich darüber. Die Fans überhaupt nicht glücklich darüber. Der Trainer will zurücktreten. Der Trainer sagt, für sinngemäße Übersetzung, diese Spieler, die beschädigen oder die, ich weiß gar nicht, wie man das nett sagen soll, also die beschädigen den Club. Es ist eine Schande für den Club, diese Spieler. Es geht gar nicht. Ich will zurücktreten. Ich brauche Spieler, die diesen Club ordentlich repräsentieren und nicht diese Leute. Ne? Er hat es ein bisschen härter auch noch gesagt. Könnt euch ja vorstellen. Jetzt kam die Woche oder heute dann ein offener Brief vom Präsidenten, der sagt, nee, tritt nicht zurück. Wir haben alle falsch gemacht, ich auch, aber die größte Schuld haben die Spieler. Ja, die vertreten unseren Club nicht richtig und ich werde persönlich dafür sorgen, dass nur noch Spieler auf dem Feld stehen, die diesen Verein retten wollen. Ja, wir müssen diesen Verein retten vom Abstieg. Marc, ist das nicht einfach eine herrliche Anekdote, die Pro de Deux und das, was du anfangs beschrieben hast, super erklärt?
Es ist wirklich herrlich, weil ich meine, am Ende des Tages ist es alles ein Haufen Schwachsinn, aber es ist wirklich, wirklich schön. Aber das ist dieser der französische Pathos einfach. Ja. Und das finde ich, da stehe ich.
Ich muss auch sagen, wir als Ausländer, das ist doch auch etwas, also es ist wirklich was Schönes irgendwie. Manchmal ist es befremdlich, aber am Ende des Tages ist es einfach schön, weil es zeigt, welche Liebe und Leidenschaft die Verantwortlichen für Club, Verein und Territorium haben. Und das ist eigentlich was Wundervolles, dass man sich so verbunden fühlt mit seiner Stadt.
Ja. Ja. Ich meine, Oyonnax muss sich sicherlich viele Fragen stellen, weshalb sie mit diesem Kader, den sie haben, mit zwei aktuellen schottischen Nationalspielern unter anderem, zu Hause so einbrechen nach einer guten Halbzeit, dass sie die zweite Halbzeit 30-0 verlieren. Vor allem, weil das Stadion für Verhältnisse von Oyonnax wirklich voll war. Also es waren ja irgendwie 8000 Leute oder so da. In Oyonnax ist das fast ein Drittel der Stadt. Ne? Das ist schon nicht wenig. Dann müssen sich viele Fragen stellen. Ich denke natürlich immer, die andere Seite der Medaille ist, wie fühlt man sich als Spieler, wenn dieser Diskurs so öffentlich geführt wird? Persönlich würde ich mich davon nicht motiviert fühlen, sondern eher sagen, naja, dann könnt ihr mich alle mal, dann halt nicht. Aber du spielst halt immer noch für einen Vertrag. Sicher mir noch die andere Geschichte. Ah ja.
Ja, heute habe ich ein Drama gelesen. Veressa, guter Kumpel auch von mir, soll wohl nach Castres gehen. Ja? Aber hat in der Projekte alles auseinandergenommen in Montemasson. Hat dann für Top 14 Oyonnax gespielt, die Saison nur 6 Spiele gemacht und geht jetzt in die Top 14 zu Castres.
Ja.
Scheint anscheinend, ja.
Ja. dieser Übergang von Joel Abt in der Pro D2 nicht besonders smooth, wenn man so, wie man so schön sagt. Smooth. Ansonsten ist
ein gutes Wort. Was auch nicht smooth ist, war unser Time-Management heute. Deswegen frage ich dich, wie machen wir jetzt weiter? Machen wir Überlänge für die lieben Zuhörenden oder machen wir dann die wichtigen Sachen vielleicht immer in der nächsten Woche?
Du bist der Chef. Ich würde sagen, wir die wichtigen Ergebnisse, und das sind ja nicht mehr so viele, aber die wichtigen Ergebnisse können wir einmal noch mit abhaken. DAX 17-19 zu Hause gegen Nevers verloren. Wichtige Punkte im Abstiegskampf für Nevers. Ansonsten, ja, Colomiers stellen Zuschauerrekord für die Saison auf, aber immer noch deutlich unter dem, was möglich wäre. 12.000 waren da gegen BC 45-14. Das am Rande. Ansonsten das eine große Ergebnis vom Wochenende, Colomiers 20-19 gegen Brief. Ein sehr, sehr wichtiger Heimsieg für Colomiers, der sehr hart und sehr knapp am Ende erkämpft war. Brief nicht begeistert, hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen. Kassieren dann kurz vor Ende nochmal ein Penalty und verlieren dann am Ende 20-19. International ein sehr überraschendes Ergebnis. Entschuldigung, Ersan, du hast noch etwas zur Pro D2 anzumerken.
Das ist super.
Ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis, dass Carcassonne zu Hause 19-20 gegen Massiv verliert. Das ist schon ein mittelschwerer Schock. Es geht jetzt gegen den tabellarischen und regionalen Nachbarn. Narbonne ist jetzt dann zu Gast in Massy. Narbonne ja nach dem Sieg gegen Bourgoin 34-12 den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Für den Moment zumindest. Tarbes gewinnt 23-22 in Langon. Ändert im Abstiegskampf aber nicht viel, denn Olympique Marquois Rugby hat 35-24 zu Rennes verloren. In der National 2 kommen wir noch zum einen wichtigen Ergebnis, das noch übrig ist. Michel Himmer, der einzige deutsche Nationalspieler, der an diesem Wochenende im Einsatz war, hat mit Niort 24-19 in Marmont gewonnen, wurde in der 55. Minute eingewechselt. Niort damit am vorletzten Spieltag, müsste ich meinen, vorletzten Spieltag der regulären Saisonphase relativ sicher den Einstieg in die nächste Runde gefeiert. Sollten Tabellenerster bleiben, es sei denn, es passieren noch Wunder. Und in der ersten Liga der Frauen gab es eigentlich nur eine einzige Überraschung, nämlich dass Toulouse relativ knapp nur verloren hat gegen Bordeaux. 22-26 haben sich mit der Sirene noch den Defensivbonus gegönnt. Das 100. Spiel für die mittlerweile ehemalige französische Kapitänin Gaëlle Hermé, das 100. Spiel für Toulouse. Und das vor immerhin fast 9.000 Fans. Das ist schon eine mega, sehr, sehr schöne Neuigkeit. Und ansonsten aber keine Überraschung. Und dann ab jetzt ja sowieso die Nationalspielerinnen im Trainingslager und nicht mehr im Ligaeinsatz, bis dann die Halbfinalspiele kommen. So.
In diesem Sinne haben wir uns gefreut, dass ihr uns so tolle Nachrichten geschrieben habt. Johnny, unser Freund aus Kiel, vielen lieben Dank. Wenn ihr auch Anregungen habt, dann könnt ihr uns die über Instagram schicken unter @blueblancrugby oder unsere E-Mail-Adresse www.info@blueblancrugby.de.
Ohne das www, aber ansonsten ist richtig.
Ja, stimmt. Ist ja eine E-Mail-Adresse und keine Webseite. Mein Fehler. Da wird dann Marc auch reingucken eines Tages und dann die Sachen rausschreiben und dann wird das hier alles beantwortet.
Ich gucke regelmäßig rein, ich komme mit dem Antworten nicht hinterher.
Wir freuen uns aber über alles, sagen wir mal so. Also, wichtig,
alles, was ich nicht schriftlich beantworte, besprechen wir aber garantiert hier im Podcast.
Auf jeden
Fall. Das ist versprochen.
Das ist versprochen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei den Six Nations dieses Wochenende. Die Top 14 ruht ja. Ihr könnt aber Pro D2 am Freitag gucken und am Samstag und Sonntag die Six Nations genießen. Marc, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, oder?
Ja, National gucken nicht vergessen. Stimmt. Das könnt ihr sogar auf YouTube tun. Von daher, das ist immer mein großes Plädoyer. Guckt Drittliga Rugby. Das ist fast der beste Rugby, den es gibt. Ich freue mich in jedem Fall drauf, nächste Woche mit euch zu sprechen. Und bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste. Aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.